Heute ist Montag, der 18.3. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, Wladimir Putin, der wurde erneut wiedergewählt in Russland. Wie sah die Wahl aus? Gab es Proteste? Wie geht's jetzt weiter? Darüber sprechen wir heute. Und dann schauen wir mal nach Israel. Bundeskanzler Olaf Scholz war dort zu Besuch und hat über die Hilfe für die Menschen in Gaza gesprochen. Ja, und dann habe ich am Ende der Folge eine Frage mitgebracht. Müssen wir Kinder mehr auf Krieg und Krisen vorbereiten? Vielleicht demnächst als Schulfach? Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, eine neue Woche und ich hoffe, euch geht's gut und ihr startet heute ganz frisch und gut gelaunt. Ich habe da wieder einiges mit in meinem Newskoffer, aber vor allem müssen wir uns heute auf ein Thema konzentrieren, und zwar ist das die Wahl von Wladimir Putin. Und damit legen wir jetzt auch los. Ja, in Russland steht Präsident Wladimir Putin vor einer fünften Amtszeit. Der hat ja schon seit 1999 regiert, und nach einer im Jahr 2020 bestätigten Verfassungsänderung könnte Putin 2030 auch erneut wieder für 6 Jahre antreten. Ja, und jetzt ist es so, fünfte Amtszeit. Gestern wurde da mitgeteilt, nach den Auszählungen würden die Stimmen gerade mal bei 87% liegen. 87%. Ich meine, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das wäre ein Rekord für Putin, denn 2018 ist er auf 76,7% der Stimmen gekommen, und das war ja schon absolut viel. Ja, er dürfte ein solches Ergebnis als Bestätigung seiner anti-westlichen und auch autoritären Kurses präsentieren, und Beobachter erwarten, dass er mit diesem Rückhalt der Kritikern zufolge auch auf Repression und Zwang zurückzuführen ist, für die nächsten 6 Amtsjahre nicht nur außenpolitisch in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine noch einmal deutlich nachlegt. Und viele befürchten auch, dass es eventuell wieder eine Mobilmachung hunderttausender Reservisten geben wird. Ja, und auch innenpolitisch könnte er jetzt irgendwie so ein bisschen Rückenwind dafür haben, weiter deutlich härter vorzugehen, um den Gegenwind, den er natürlich von Gegnern bekommt, weiter zu ersticken. Und er hat zum Beispiel angekündigt, dass es Steuererhöhungen geben soll, mit denen die hohen Ausgaben für den Krieg und die sozialpolitischen Vorhaben finanziert werden sollen. Aber lasst uns da nochmal genauer hinschauen. War das eine freie Wahl in Russland? Die Tagesschau hat dazu eine Wahlbeobachterin vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze gefragt, und sie sagt, Zitat: Wir als Wahlbeobachterinnen und Beobachter schauen nur in Länder, die uns einladen. Wenn das der Fall ist, schauen wir uns als erstes an, welche Gesetze und Vereinbarungen in dem Land zum Thema Wahlen existieren bzw. unterzeichnet wurden. Dazu zählen zum Beispiel auch internationale Vereinbarungen wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen oder der Internationale Pakt für bürgerliche und politische Rechte. Darin finden sich Artikel, die ganz klar die Meinungsäußerung und das Recht, sich eine eigene Regierung zu wählen, sichern. Und später hat sie dann auch noch gesagt, Zitat: In einigen Staaten sind Wahlen ein Fest der Demokratie. Es gibt die Tradition von Live-Konzerten und dass man sich draußen trifft nach der Stimmenabgabe. Das ist ja mal was Schönes. Kritisch wird es dann, wenn strategisch versucht wird, die Wahl Beteiligung hochzuhalten, um einfach auch ein Signal zu senden, ein Signal der Unterstützung für die aktuelle Regierung. Das war in Russland zum Beispiel der Fall, als 2018 zum Beispiel Neuwagen versteigert worden sind. Da gab es eine Tombola, um teilzunehmen, und da hat man sich vor dem Wahllokal unter einem Slogan fotografiert und konnte so teilnehmen. Ja, und auf die Frage, dass Russland ja gezielt auch jetzt AfD-Politiker eingeladen hat, da hatte sie auch eine Meinung zu. Zitat: Das große Problem ist, dass nicht alle Journalisten sich umfangreich informieren. Das heißt, viele übernehmen die Schlagzeile, internationale Wahlbeobachter waren anwesend, und das stimmt in gewisser Weise natürlich auch. Es gab internationale Personen, die dort waren, beobachtet und eine Erklärung abgegeben haben, aber diese Personen wurden mit einem ganz klaren politischen Anliegen und Hintergrund eingeladen. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachtern des ZDFs. Unsere Wahlbeobachter arbeiten mit internationalem Mandat, sind also Vertreter der internationalen Gemeinschaft. Sie beobachten nach einer anspruchsvollen, jahrelang entwickelten Methodik, werden umfangreich ausgebildet und ausschließlich durch das ZDF finanziert und somit nicht durch den einladenden Staat. Ja, und so war es auch wieder bei dieser Wahl, dass einiges beobachtet worden ist. Zum Beispiel wurde darauf hingewiesen, dass es einen systematischen Betrug gab. So wurden seit dem ersten Wahltag am Freitag massenhaft Fälle dokumentiert, in denen etwa Angestellte staatlicher Firmen zur Stimmabgabe gedrängt wurden. Und da sind dann auch Beweisfotos von ihren ausgefüllten Wahlscheinen gemacht worden. Und andere haben auch gesagt, ja Leute, dieses Online-Verfahren ist also ganz schön leicht manipulierbar. Und da haben Beobachter auch dokumentiert, dass massenhaft die vorab ausgefüllten Stimmzettel einfach so alle in die Urne gestopft worden sind. Ja, und kritisiert wird natürlich auch, es gibt gar keinen echten Oppositionskandidaten. Der wurde einfach nicht zugelassen. Gegen oppositionelle, unabhängige Medien und Menschenrechtsgruppen, da gingen die Behörden ja mit großer Härte vor. Putins Visasache Alexei Nawalny, und das wissen wir, da haben wir auch schon oft hier drüber gesprochen, der ist ja gerade erst gestorben. Aber es gab auch Protest gegen diese Wahl. Gestern zum Beispiel versammelten sich in vielen Städten Menschen gegen 12 Uhr vor ihren jeweiligen Wahllokalen zur Aktion Mittag gegen Putin, zu der die Opposition um Nawalny aufgerufen hatte. Die Witwe Nawalnys, Julia Nawalnya, die nahm an der russischen Botschaft in Berlin an der Wahl teil. Sie habe den Namen ihres Mannes auf den Stimmzettel geschrieben. Und auch an anderen Wahltagen gab es Proteste. In mehreren Orten gossen Wähler Farben in Uhren, warfen Molotow-Cocktails oder legten auf andere Weise kleine Brände. Ja, und auch die Welt hat auf Putin reagiert. Aus dem Weißen Haus in Washington, da wurde gesagt, die Wahl sei offensichtlich weder fair noch frei. Das polnische Außenministerium bezeichnete sie als nicht legal. Die Wahl sei, Zitat, unter scharfen Repressionen und in besetzten Teilen der Ukraine unter Missachtung internationalen Rechts abgehalten worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach Putin jede Legitimität ab. Zitat, jedem in dieser Welt ist klar, dass diese Figur, wie schon so oft in der Geschichte, einfach nur machtbesessen ist und alles tut, um lebenslang zu regieren. Und unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sagte, Zitat, es wird kein Schreiben an Putin geben. Sonst ist es nämlich eigentlich so, dass Steinmeier gratuliert, wenn es neue Präsidenten gibt. Das macht er in Russland nicht. Zuvor hat er dann auch noch gesagt, dass er an die Menschen denkt, die in Russland für Freiheit, Demokratie kämpfen und in ständiger Gefahr vor Putins Regime leben. Ja, dann schauen wir mal auf den Bundeskanzler. Der war nämlich zu Besuch in Israel bei Bibi Netanyahu. Und da hat er sehr vehement eine größere humanitäre Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen gefordert. Zitat, wir können nicht zusehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren. Ja, es werde viel mehr humanitäre Hilfe kontinuierlich und zuverlässig benötigt, meint er. Und er hat auch davor gewarnt, vor einer israelischen Offensive bei Rafah im Süden des Gazastreifens, wo Hunderttausende Vertriebene Zuflucht vor den israelischen Angriffen gesucht haben. Und er meint, je stärker die Zahl der zivilen Opfer steige, desto verzweifelter werde die Situation der Menschen im Gazastreifen. Und weiter hat er auch noch gesagt, wie wichtig das Ziel, die Hamas zu vernichten, auch sei, sei doch auch zu fragen, ob es so schrecklich hohe Kosten rechtfertigen könne oder ob es andere Möglichkeiten gäbe, das Ziel zu erreichen. Ja, und dann ist da am Freitag auch noch das passiert. Ein Schiff der spanischen Hilfsorganisation Open Arms ist nach mehr als dreitägiger Fahrt von Zypern aus endlich vor der Küste im Gazastreifen angekommen. Und das ist das erste Mal seit rund 17 Jahren, dass überhaupt ein internationales Schiff das Küstengebiet anläuft. Und es ist jetzt so, dass das eine Testfahrt ist auf dem neuen Seekorridor und da sollen jetzt Hilfsgüter drüber geliefert werden. Die USA hat ja vergangene Woche gesagt, dass der Gazastreifen künftig über eine Seebrücke zu versorgen sei. Täglich sollen da 2 Millionen Mahlzeiten ankommen und die EU will einen Teil der Transporte nach Gaza auch mitfinanzieren und auch koordinieren. Und auch Deutschland hat eine Beteiligung angekündigt. Und dabei sollen eben alle Hilfsgüter über Zypern kommen. Zum Schluss, da habe ich noch was Spannendes zum Nachdenken für euch. Brauchen wir ein Fach in der Schule, in dem sich Kinder auf Krieg und Krisen vorbereiten? Ja, das sagt zumindest die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Pandemie, Hochwasser oder Krieg, junge Menschen, die sollten darauf vorbereitet werden, meinte sie. Und deshalb fordert sie jetzt an Schulen Übungen für den Katastrophenfall. So hat sie es der Funke Mediengruppe gesagt. Ziel der sogenannten Zivilschutzübung soll die Widerstandsfähigkeit sein. Junge Menschen werden dann besser auf Krisen vorbereitet. Ja, und in anderen Ländern wie in Großbritannien sind Übungen für den Katastrophenfall in Schulen ja sowieso schon ganz normal. Und die Bildungsministerin sagte, wir brauchen jetzt vielleicht nicht ein extra Schulfach, aber es soll irgendwie Teil des Lerninhalts werden. Ihr geht es auch darum, die Sorgen und Ängste von jungen Menschen ernst zu nehmen. Und der Deutsche Lehrerverband, der sagt, ist eine gute Idee. Damit könnte man auch ein neues Bewusstsein fördern. Damit müsse man sich in den Schulen beschäftigen. Kritik gab es aber von einigen Bildungsministerinnen der Länder. Stefanie Hubich aus Rheinland-Pfalz sagte zum Beispiel, in ihrem Bundesland würde an den Schulen schon genug dafür getan. Und ihre schleswig-holsteinische Kollegin Karin Prien findet, dass Kindern und Jugendlichen keine Angst gemacht werden sollte. Was meint ihr? Brauchen wir sowas in der Schule? Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und dann schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.